Chaos in Syrien. Es sind Zustände, wie sie kaum ein Auslandskorrespondent jemand erlebt hat. Der Zusammenbruch eines Staates innerhalb weniger Stunden. Und es ist eine Situation, die schlecht aus dem Tagesschau-Studio oder von Mainz-Lerchenberg zu kommentieren ist. Man braucht Menschen vor Ort, Menschen, die sich in dem Land auskennen. Karin Leukefeld, Auslandskorrespondentin, Nahostkorrespondentin, ist so eine Person. Wir haben den Kontakt zu ihr gesucht. Sie befindet sich zurzeit in Beirut im Libanon. Wir haben sie gefragt, wie die Situation, werden jetzt mit ihr sprechen, wie die Situation im Libanon und in Syrien jetzt zurzeit aussieht, insbesondere die Perspektive der Menschen dort auf dem Boden.
Gespräch.
Ja, gehen wir direkt rein. Frau Leukefeld ist direkt an der Grenze zwischen Libanon und Syrien. Herzlichen Dank erstmal, dass das möglich ist, dass Sie uns dieses Interview geben. Und meine erste Frage ist einfach, wenn Sie kurz beschreiben können, wie die Lage jetzt dort ist. Ist sie so, wie Sie erwartet haben? Was ist für Sie überraschend?
Ja, also ich bin in Beirut und ich bin bisher noch nicht nach Syrien hineingefahren, weil quasi dieser Umbruch war just geschehen, als ich hier landete. Ich war am Golf vorher und ich hatte das nicht erwartet, muss ich sagen. Es begann ja mit dem Waffenstillstand oder der Waffenruhe hier im Libanon. Das war ja wie ein Startsignal für diesen Aufbruch und Vormarsch der Truppen aus Idlib. Die Situation, die ich beschreiben kann, basiert auf Gesprächen, auf vielen Gesprächen mit Freunden und Bekannten in Damaskus und in Aleppo. Und es ist so, dass was überwiegt, ist eine große Unsicherheit. Die ersten Tage waren die Straßen in Damaskus und auch in Aleppo komplett leer. Die Leute sind einfach zu Hause geblieben. Die einzigen, die auf der Straße waren, waren sozusagen die Kämpfer und ihre Unterstützer. Und es gab ja nun auch etliche Medien, die mit denen unterwegs waren. Deswegen haben wir auch die Bilder gesehen. Aber die Bevölkerung ist zu Hause geblieben. Also sowohl die Leute, die in Ministerien gearbeitet haben, als auch in Banken. Die Geschäfte waren geschlossen. Und das ging 2-3 Tage so. Und jetzt inzwischen ist es so, die Grenze ist ja komplett offen zwischen Libanon und Syrien. Da sind also die Menschen geströmt hier aus dem Libanon. Vor allen Dingen waren das wohl Syrer, die während des Krieges nach Libanon gekommen waren und die in Lagern hier gelebt haben, auch unter schwierigen Bedingungen, dass die also die Gelegenheit wahrgenommen haben, zurückzugehen. Vor allen Dingen viele junge Männer, die ja sonst vorher damit rechnen mussten, dass sie zum Wehrdienst eingezogen werden. Es gibt ja Wehrpflicht in Syrien oder die gab es jedenfalls. Und insofern haben viele die Gelegenheit wahrgenommen, einfach die Gelegenheit zu nutzen, also dass es auf der syrischen Seite keine Grenzkontrolle gab. Die Stadt Damaskus ist komplett überfüllt, also so beschreiben mir das meine Freunde. Die Straßen sind mit Autos überfüllt, überall stehen die Autos kreuz und quer. Nach und nach haben die Geschäfte wieder aufgemacht. Unheimlich viele Menschen wälzen sich auch durch die Altstadt von Damaskus. Und es gibt keine Polizei, es gibt überhaupt keine Ordnungskräfte. Und was man aber merkt, ist, es gibt sehr wenig Strom. Also jetzt gab es 3 Tage lang in der Altstadt zum Beispiel überhaupt keinen Strom vom Netz. Was sich direkt gezeigt hat, ist, dass die Preise sich verändert haben. Das Benzin ist teurer geworden. Vorher hatten die Menschen eine Karte, mit der sie Benzin einkaufen konnten zum subventionierten Preis. Das alles wurde alles abgeschafft direkt. Und das Brot, das vorher also 500 syrische Pfund gekostet hat, kostet jetzt 4.000. Also und es gibt lange Schlangen vor den Bäckereien, weil das Mehl wohl auch rationiert wird. Also man merkt im Alltag, so beschreiben es mir alle meine Freunde, dass es keine geregelte Übergabe gegeben hat, sondern eine Übernahme und die Menschen, die vorher gearbeitet haben, sind einfach weggeblieben und dadurch funktioniert vieles überhaupt nicht.
Ich möchte auf eine Sache eingehen. Sie haben ja beschrieben, dass Sie überrascht waren. Ich habe in meiner Suche im Internet tatsächlich niemand gefunden, der gesagt hat, er hat damit gerechnet. Auf der anderen Seite beschreiben Sie etwas, was auch andere Korrespondenten benannt haben, nämlich dass von Anfang an Medienvertreter auch von großen Medien mit dabei gewesen sind bei den Kräften von HTS, die das eingenommen haben. Also spricht das für Sie dafür? Interpretieren Sie das mal. Was bedeutet das?
Ja, es bedeutet für mich unbedingt, also wenn ich mir das Bild ansehe, dass es eine vorbereitete Operation war. Es gibt in arabischen Medien Hinweise, dass diese Operation vorbereitet wurde für das Frühjahr, für das, also im nächsten Jahr, 25, und dass das also auch offensichtlich von Großmächten, die in der Region präsent sind, also zumindest über Satellitenaufnahmen, verfolgt worden sein muss. Also es muss in bestimmten Kreisen auch bekannt gewesen sein. Nur dass dieser Zeitpunkt jetzt gewählt wurde, das war wahrscheinlich nur einem kleineren Kreis bekannt. Und zwar verorte ich persönlich den, und das sagen auch etliche Medien, einerseits in der Türkei, weil Idlib eine sehr enge Beziehung hat zur Türkei, politisch, militärisch, die Grenzen aneinander. Die USA sind garantiert davon informiert gewesen, denn sie haben schon vorher Truppen verlegt, auch nach Syrien, nicht nur wegen dem Krieg Libanon-Israel, so wie es offiziell hieß, sondern sie haben die nach Syrien verlegt. Das heißt, sie haben mit einer Entwicklung dort gerechnet. Und sicherlich hat Israel davon gewusst, denn Israel ist ja unmittelbar, nachdem diese HTS-Truppen vorgezogen sind, sind die über den besetzten Golan, das ist ja eigentlich eine Pufferzone, die kontrolliert wird von den Vereinten Nationen, von der UNDOF, sind sie darüber marschiert und haben Zaun aufgemacht und sind also auf den syrischen Golan eingedrungen und haben dort sich jetzt wirklich auch relativ breit gemacht. Also ich denke, die drei Staaten haben auf jeden Fall davon gewusst. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ich habe also Reuters-Berichte gelesen, die nicht so ganz öffentlich waren, aus denen hervorging, dass offensichtlich auch Saudi-Arabien und die Emirate mit den USA verhandelt haben über Syrien, und es soll ein Treffen gegeben haben in Gaziantep in der Türkei, an dem, so der Bericht, wohl auch Russland beteiligt gewesen sein soll. Also vieles sieht danach aus, dass verschiedene Kräfte daran zumindest darüber informiert waren und sicherlich in gewisser Weise daran beteiligt waren, dass das so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist.
Das ist jetzt sehr spannend. Das heißt, selbst Russland, das wäre eine Frage für mich. Es sieht ja nach einem kompletten Kollaps aus. Also ich habe sogar gelesen, dass die HTS selber überrascht waren. Sie wollten eigentlich Aleppo einnehmen und haben wenig Widerstand gefunden. Die Armee hat nicht gekämpft. Und dann sind sie einfach weiter marschiert. Für die Russen ist das ja Syrien ein strategischer Ort, der ihnen den Zugang zum Mittelmeer eröffnet. Also war die Situation so verzweifelt, dass Russland in Erwägung gezogen hat, irgendwie eine Verhandlungslösung zu finden, dass sie wenigstens ihre Standorte behalten können? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Also man muss zunächst sagen, dass Russland und der Iran eine wichtige Rolle in Syrien gespielt haben, militärisch zur Unterstützung der syrischen Armee. Es gab von beiden Seiten Angebote, die Armee also zu ertüchtigen, wie man jetzt im Deutschen ja sagt, in Neudeutsch, also auszubilden, neu zu strukturieren. Und es gab wohl innerhalb der syrischen Armee unterschiedliche Ausrichtungen, dass einige Offiziere eher Richtung Moskau tendierten und andere eher Richtung Teheran sich orientiert haben. Das blieb eigentlich, also man hat das nie gemerkt, dass es da Konflikte gibt, aber, oder, also das ist auch von mir jetzt nur eine Vermutung, aber ich habe also das gehört und nicht nur einmal. Und es gab jetzt ja im, ich glaube es war August oder September des dieses Jahres, dass die syrische Armee, der Verteidigungsminister angekündigt hat, dass die Armee neu strukturiert wird und dass alle Soldaten und Wehrpflichtigen und Reservisten und auch Offiziere, die seit vielen, vielen Jahren, also praktisch seit 2011, 12, dienen mussten in diesem Krieg, dass die also jetzt entlassen werden und nach Hause gehen können. Und das betraf also wohl Tausende von dem militärischen Personal, so dass wir, und das haben wir auch gemerkt, wenn wir im Land unterwegs waren, viele Kontrollpunkte wurden abgebaut. Die Menschen haben sich natürlich darüber gefreut, weil die Bewegungsfreiheit sehr viel größer wurde. Also man musste nicht so oft anhalten und vielleicht auch mal einen Backschisch bezahlen oder so. Also das hat man in den Städten gemerkt, das hat man auch über Land gemerkt, dass also die militärische Präsenz im Land zurückgegangen ist, was eben halt auch mit darauf zurückzuführen ist, dass viele nach Hause gehen konnten nach den vielen Jahren Kriegsdienst. Und es hieß, dass im kommenden Frühjahr eine neu strukturierte Armee aufgebaut werden sollte. Also es gab Vorbereitungen, die Armee neu zu strukturieren. Der Verteidigungsminister hatte gesagt, in Richtung einer freiwilligen Armee. Damit wäre Syrien all den Kritikern entgegengekommen, die gesagt haben, der Wehrdienst hält die jungen Leute davon ab, in das Land zurückzukehren und beim Wiederaufbau zu helfen. Also diese Vorgeschichte, wenn man das mit einbezieht, und daran war Russland eben sehr stark beteiligt, an dieser Neustrukturierung der Armee, da gab es Gespräche und auch Ausbildungsprogramme. Das denke ich, ist ein Aspekt, der mit eine Bedeutung hat. Der andere Aspekt ist natürlich, dass die Hisbollah und die iranischen Truppen, die also oder Milizen, die dort im Land auch unterwegs waren, durch diesen Gaza-Krieg und dann durch den Libanon-Krieg enorm beansprucht waren. Und Israel hat ja fast, also man kann sagen, fast täglich in Syrien bombardiert und auch die Grenzübergänge immer bombardiert. Also das spielte sicherlich auch eine Rolle dabei, dass beide, also sowohl Hisbollah als auch der Iran, dann gesagt haben, es gibt den Eindruck, dass die syrische Armee nicht mit einer Stimme spricht und nicht gemeinsam jetzt verteidigen will. Und deswegen haben die sich auch zurückgezogen. Das war alles eine Entwicklung innerhalb von wenigen Tagen. Also ich weiß noch, in den ersten zwei Tagen habe ich mit Freunden in Aleppo und in Damaskus gesprochen. Die haben gesagt, es wird eine Verteidigungsfront aufgebaut. Es gibt Truppen, die dahin entsandt werden. Vor Hama wird eine Front aufgebaut, vor Homs. Aber alles hat sich nicht realisiert. Und dann waren die Leute extrem ratlos, also über das, was da geschah.
Mhm. Ja, wie konnte es zu diesem Kollaps kommen? Also ich will das nochmal so fragen, sind die Leute einfach müde, dieses Endlosen der Sanktionen, des Konfliktes, des schlechten Lebens? Alles andere ist besser, als so weiterzumachen? Oder war es, Sie haben eben gesagt, Ratlosigkeit, war es eine sozusagen ein Nichtwissen, wie man damit umgehen soll? Wie ist das möglich, dass ein Land in diesem Zeitraffertempo kollabiert?
Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die politische Führung, der Präsident. Und der andere Punkt ist die Armee. Also wenn in so einer Situation die Armee nicht funktioniert und der Präsident sich nicht zu Wort meldet, das verunsichert natürlich die Bevölkerung. Die Menschen selber haben schon lange keine Kraft mehr zu kämpfen. Also sie haben so viele Probleme gehabt durch die Sanktionen, durch die Kriegsfolgen, durch die permanente Teuerung, die Inflation, den Mangel an Öl. Also das syrische Öl ist ja besetzt von den Amerikanern und wird von den Kurden ausgebeutet. Also diese vielen Probleme haben in der Breite, in der Bevölkerung dazu geführt, dass die Menschen einfach nur den Wunsch haben, ihr Leben wieder aufzubauen, ihre Kinder gut auszubilden. Das ist in den Familien in der arabischen Welt im Allgemeinen ein ganz wichtiges Thema immer. Und sie hatten kaum Möglichkeiten und viele lebten ja nur noch mit der Unterstützung von Angehörigen aus dem Ausland. Also deswegen denke ich, kann man von der Bevölkerung keinen Widerstand an diesem Punkt erwarten, sondern in so einer Situation muss eine Armee dastehen, und zwar in einer Front mit einer klaren Kommandostruktur und ein Präsident, der die entsprechenden Befehle gibt. Und da gab es offenbar keine Einigkeit. Also es gab offensichtlich innerhalb der Armee Stimmen, die kämpfen wollten, andere, die nicht kämpfen wollten. Und der Präsident war nicht in der Lage, das zu führen. Also ich glaube, diese Sachen kann man ganz klar feststellen. Was im Einzelnen dazu geführt hat, ich glaube, da müssen wir noch warten, bis mehr interne auch Protokolle oder Berichte ans Tageslicht kommen, die auch glaubwürdig sind. Im Moment gibt es so einen ganz besonders interessanten Reuters-Bericht, der also praktisch um die Welt geht, wo also, ich glaube, bis auf eine Person lauter anonyme Quellen zitiert werden, die berichten, was da geschehen sein soll. Also ich denke, das ist keine belastbare Grundlage, sondern man muss tatsächlich etwas abwarten, bis man auch mit Menschen sprechen kann, die innen drin waren und dazu etwas sagen können.
Syrien galt lange als das Land, wo die drei großen abrahamitischen Religionen, Juden, Christen, Muslime, nicht nur friedlich zusammengelebt haben, sondern tatsächlich zusammengelebt haben. Also Freundschaften existiert haben, Familien, die sich besucht haben, keine Stadtteile getrennt nach Religion. Also eigentlich ein Zukunftsmodell, wie ein zivilisiertes Leben, Zusammenleben möglich ist. Es ist eines der Mutterländer des Christentums ja auch. Erstmal ist diese Einschätzung richtig gewesen? War das mal so? Und vor allen Dingen, wie wird sich das jetzt, welche Zukunftsaussichten hat dieses Land in dieser Hinsicht?
Ja, das war auf jeden Fall so. Und zwar muss ich sagen, das gilt nicht nur für Syrien, das gilt auch für Libanon, das gilt auch für den Irak in Teilen, weil diese Länder eine gemeinsame kulturelle Vergangenheit haben. Dieser fruchtbare Halbmond, das war ja früher also auch ein kulturelles Gebiet, das sich aufgrund des Wasserreichtums sehr, sehr schnell und rasch entwickeln konnte vor Tausenden von Jahren. Also das geht zurück auf 3000 vorchristlicher Zeitrechnung. Und diese Kultur, also ich bin ja sowohl im Libanon als auch in Syrien als auch im Irak sehr viel und man spürt überall noch die Wurzeln dieser Kultur. Man sieht es auch in den Kulturstätten, die ja hier in der Region sehr reich vorhanden sind. Und ich glaube, ein Gesprächspartner hat mal zu mir gesagt, wir sind so miteinander verwoben, dass wir eigentlich einen kulturellen Teppich haben. Der Krieg in Syrien hätte uns sicherlich zerschlagen, wenn wir ein Mosaik wären. Man hat ja sonst immer von Mosaik gesprochen. Ein Mosaik der Kulturen, aber er sagt, wir sind eigentlich verbunden und verwoben wie ein Teppich und sind jetzt etwas ramponiert, aber noch vorhanden. Also solche Bilder helfen manchmal auch, zu verstehen, wie die Menschen sich untereinander verständigt haben. Also man hat das auch gesehen, als ich dorthin gekommen bin, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, Man hat die Feste zusammengefeiert, man hat sich gegenseitig besucht zum Eid-Fest, also dem muslimischen Fest nach dem Ramadan. Und zu Weihnachten oder zu Ostern hat man sich gegenseitig gratuliert und besucht und es wurden Süßigkeiten ausgetauscht. Und das war auch nicht nur so in den Städten wie Aleppo und Damaskus, die alte Kulturstädte sind, sondern es gab eine große Toleranz auch bei den Stämmen, auch bei den Drusen. Schon eine Zurückhaltung gegenüber Fremden, aber nicht feindselig, sondern eher also ja, eine vorsichtige Zurückhaltung, aber immer wurden die Fremden begrüßt. Es gibt nicht umsonst diese Begrüßung. Jeder Mensch hat zwei Zuhause, sein eigenes Zuhause und Syrien. So haben sie sich die Menschen eben halt auch miteinander verständigt. Und man muss sagen, Syrien zum Beispiel hat sehr, sehr viele Flüchtlinge über die Jahrhunderte immer wieder aufgenommen. Tscherkessen aus dem Kaukasus im 19. Jahrhundert, die Armenier haben ein neues Zuhause gefunden. Die Palästinenser haben sich dort niedergelassen, die Iraker, als die Kriege waren. Also das Land hat Menschen immer ein Zuhause geboten.
Wie sind die Aussichten für die Zukunft? Ich habe den Eindruck, dass zu dieser Politik des Westens, um diese Regimewechsel hinzukriegen, auch das Schüren von Feindseligkeiten, also Sunniten gegen Schiiten und Ähnliches, dazugehört. Ist das ein falscher Eindruck? Sehen Sie das auch so? Wie sind die Zukunftsaussichten?
Ja, also das ist auf jeden Fall so, wie Sie das beschreiben. Insbesondere dieser Konflikt, der dargestellt wird in den Medien zwischen Sunniten und Schiiten. Es ist zwar richtig, sind ja alles Muslime. Es ist richtig, da gibt es einen Streit um die richtige Nachfolge von Mohammed. Der war im 7. Jahrhundert, ist der eskaliert. Und die Schiiten sind eine Minderheit, also die Glaubensrichtung der Schiiten ist eine Minderheit unter den Muslimen. Die Muslime sind mehrheitlich Sunniten. Die Sunniten folgen verschiedenen Rechtsschulen. Die Schiiten haben sehr viele verschiedene Strömungen. Wir haben sie in Oman, wir haben sie im Jemen, wir haben sie in der Türkei als Alawiten. Das sind auch schiitische Strömungen. Dass der Grund sein soll für den Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien zum Beispiel, Iran als ein islamischer Staat der Schiiten und Saudi-Arabien als der Staat von Mekka und Medina und der Kaaba, also das ist politisch geschürt. Man braucht in dieser Region Streit, sage ich mal, aus westlicher Sicht. Diese Region ist reich an Rohstoffen, diese Region ist reich an, es gibt drei ganz zentrale Meerengen in dieser Region, die Straße von Hormuz, Bab al-Mandab zum Roten Meer und der Suezkanal für den internationalen Handel und insbesondere zwischen Asien und Europa, ist diese Region und ist sie seit Jahrtausenden, kann man fast sagen, ganz zentral und von geostrategischer Bedeutung. Und dass dort ein Streit hineingetragen wird, das hat einerseits mit der Islamischen Revolution zu tun, 78, 79 und dem Sturz des Schah. Aber es hat auch damit zu tun, dass westliche, koloniale, imperialistische Staaten eben dort versuchen, Fuß zu fassen und die Region unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dafür brauchen sie, man muss es einfach so sagen, sie brauchen jetzt diese Konflikte und Kriege, um die Gesellschaften so zu zermürben, dass sie ihre eigenen Interessen auch nicht mehr vertreten können. An diesem Punkt gibt es einen Unterschied zwischen den Sunniten und den Schiiten in ihrer Widerstandskultur und in ihrer Selbstständigkeit auch. Und ich glaube, aber wenn wir dieses Thema weiter vertiefen, sitzen wir hier morgen früh noch. Aber es ist einfach ein geschürter Konflikt, ein sehr geschürter Konflikt.
Ja, ich würde das gerne bei Gelegenheit tatsächlich vertiefen, können wir heute jetzt nicht. Ich will aber heute noch darauf eingehen, Sie sitzen jetzt im Libanon und der Libanon Ich kann mich selber erinnern, ich bin als Kind dort gewesen und da hieß es das Schweiz des Nahen Ostens. Von uns wird das ja Nahe Osten genannt, von heute eigentlich eher Westasien aus dieser andere Perspektive da drauf zu gucken. Wie ist das jetzt im Libanon? Der Libanon, der auch zu leiden hatte jetzt unter den israelischen Angriffen, also die militärische, strategische Überlegenheit der Israelis abgekriegt hat. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Wie sind die Erwartungen im Libanon von der Bevölkerung?
Also es ist hier natürlich eine relativ große Zerstörung, vor allen Dingen im Süden des Landes und im Süden von Beirut. Aber auch im Zentrum von Beirut hat es Angriffe gegeben von Israel. Und ich bin gestern und vorgestern also in den südlichen Stadtbezirken von Beirut unterwegs gewesen. Sind Trümmer und Staub, aber die Menschen strömen da hindurch, um zu gucken, was übrig geblieben ist. Einige der Häuser sind tatsächlich noch bewohnbar. Es gibt Aufräumarbeiten und das Verständnis der Bevölkerung von dem, was da passiert ist, war bei allen meinen Gesprächspartnern gleich. Sie haben gesagt, es ging hier überhaupt nicht um die Hisbollah, die angeblich ja vernichtet werden sollte, wie ähnlich auch die Hamas, sondern die Bevölkerung sollte bestraft werden, ihre wirtschaftlichen Grundlagen sollten zerstört werden, also auch damit sollten sie auch bestraft werden dafür, dass die Bevölkerung eben die Position der Hisbollah in diesen Gebieten vor allen Dingen und im Süden des Landes unterstützt. Es war eine Strafkampagne, die Israel hier vollzogen hat mit einer unglaublichen Wucht. Und es gibt eben jetzt die Sorge, es gibt ja nur eine Waffenruhe für 60 Tage. Diese Waffenruhe wird im Februar auslaufen. Und dann ist die Frage, wie wird es weitergehen? Also Israel hört ja nicht auf, im Süden zu bombardieren und auch Menschen zu töten. Offensichtlich versuchen sie auch weiter Land einzunehmen, was die Hisbollah bisher weitgehend verhindern konnte. Aber die Hisbollah hält sich zurück und überlässt jetzt das Handeln der libanesischen Armee und diesem neuen Kommandorat aus USA und Frankreich, die also diese Veränderung im Südlibanon jetzt Resolution 1701 beobachten soll. Aber man muss sagen, dass die, was übrigens auch ein Punkt ist, also die permanente Anwesenheit Israels, wird hier auch dokumentiert durch Drohnen, die ständig hier über uns rüberfliegen. Und man hört immer das Brummen, morgens früh schon, abends spät noch. Also die Drohnen, die hier alles scannen und beobachten, fliegen also über den Köpfen der Menschen. Und das ist natürlich eine permanente Einschüchterung. Mhm. Wirtschaftlich ist das Land in einer schwierigen Situation. Und man muss sehen, wie es eben halt nach diesen 60 Tagen weitergehen soll. Wenn ich vielleicht noch einen Punkt sagen darf zu Syrien. Denn wir haben ja hier im Libanon, also was wir hier im Libanon haben und was wir auch in Syrien haben, das ist, dass ja die europäischen Staaten mit den USA sehr präsent sind in der sogenannten Konfliktlösung. Die sind ja jetzt, also sie sind hier beteiligt, Frankreich zum Beispiel als ehemalige Kolonial- und Mandatsmacht an der Neuordnung da im Südlibanon. Und wir hatten eine britische und eine deutsche Delegation, das habe ich mitbekommen, aber auch andere, die nach Damaskus gefahren sind und sich mit Herrn Jolani getroffen haben, der jetzt mittlerweile mit weißem Hemd und schwarzem Anzug auftritt. Also er hat ja eine enorme Verwandlung durchlaufen, aber vermutlich nur äußerlich. Das vermuten also Oppositionelle, also die Kräfte, die innerhalb des Landes schon 2011 für eine völlig andere, also politische Veränderung im Land waren. Eine politische Veränderung nicht bewaffnet, sondern durch Dialog mit einer neuen Verfassung. Und ein Vertreter davon, den ich sehr gut kenne, der hat mir jetzt gestern auch im Telefonat gesagt, er hat den Eindruck, dass die europäischen Mächte genau den gleichen Fehler machen, den sie 2011 gemacht haben. Damals haben sie die Opposition innerhalb des Landes nicht ernst genommen, sondern nur die, die von außen auch bewaffnet wurden, die gekämpft haben, vor allen Dingen immer wieder gegen Assad. Und dadurch wurde die innersyrische Opposition ja an den Rand gedrängt und völlig marginalisiert. Und er sagte, er hat den Eindruck, dass jetzt genau das Gleiche passiert. Also es gibt heute zum Beispiel eine große Versammlung im Opernhaus in Damaskus, wo sich die Oppositionellen zusammenfinden, weil sie sagen, wir müssen jetzt gemeinsam hier aufstehen und uns eine Stimme verschaffen, die man auch möglichst außen hören soll, also auch in Deutschland oder England oder Frankreich, dass wir hier eine andere Position haben als die, die der Herr Jolani vertritt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in unseren Medien, glaube ich, auch zu wenig vorkommt. Da wird man sicherlich noch mehr von hören.
Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Frau Leukefeld. Also gerade das, was Sie zum Schluss gesagt haben, zeigt, dass die Situation komplexer ist, als wir es erzählt bekommen. Und wir brauchen Stimmen wie Ihre, die uns mit einer gewissen Insicht eine andere Perspektive eröffnen. Kriegt man nicht unbedingt bei der Tagesschau, das geht jetzt an unsere Zuschauer, sondern zum Beispiel hier in Apolut, also Personen wie Karin Leukefeld, eine wirklich erfahrene Korrespondentin mit viel Einblick, ist etwas anderes als eine 40-Jährige, die man hinstellt, weil sie gut aussieht und die gerne Moderatorin werden will. Also das ist der Unterschied zwischen einem Auslandskorrespondenten und einer Moderation. Vielen Dank dafür, Frau Leukefeld, und wir hören wieder voneinander.
Ich bedanke mich auch.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.